Vor der Botschaft noch die Schriftlesung aus 1. Petrus 3, die Verse 13 bis 16. Da heißt es: Und wer könnte euch schaden, wenn ihr dem Guten nacheifert? Aber selbst wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Haltet aber den Herrn Jesus Christus in euren Herzen heilig. Seid allezeit zur Verantwortung bereit vor jedem, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und tut das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt dabei ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, beschämt werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Gottes Segen. Pastor.
Ich bin fast versucht zu sagen, guten Morgen. Sehr ungewohnt für mich, abends zu predigen, aber ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Es ist schon ein bisschen eine Weile her, ich glaube 2-3 Jahre. Ich freue mich, dass ich hier in den Gemeinden, in unserem Bezirk mal wieder rumkommen darf und auch einfach dadurch so eine Verbindung und ein Miteinander leben darf. Ich freue mich auch, dass der Alexander schon zweimal jetzt bei uns in Seligenstadt war, gepredigt hat. Und einfach, wir sind verbunden. Wir sind als Gemeinden, insbesondere hier im Rhein-Main-Gebiet, gar nicht so weit auseinander. Und es ist gut, wenn wir voneinander hören, wenn wir miteinander doch in irgendeiner Weise auch in Verbindung sind und bleiben. Und dass der sogenannte Kanzeltausch oder dass man dann einfach mal auch in anderen Gemeinden predigt, ist immer wieder auch eine gute Gelegenheit, die Gemeinde ein bisschen besser kennenzulernen. Herzliche Grüße aus Seligenstadt. Wir haben morgen unseren Gottesdienst und ich habe dort eine halbe Stelle in der Gemeinde und bin mit der anderen halben Stelle relativ viel unterwegs, hier von Hamburg bis zum Bodensee. Gibt es Gemeinden unserer Kirche und schön, dass ich heute in Wächtersbach sein darf. Ich möchte gerne noch mal kurz still werden, uns einladen zum Gebet, uns bewusst zu machen, dass Jesus Christus jetzt hier in diesem Raum gegenwärtig ist. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, vielen Dank für deine Gegenwart hier in unserer Mitte. Danke, dass du hier bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Wir glauben, dass du lebst und dass jeder von uns dir so wichtig ist, dass du nicht aufhörst, in unser Leben hineinzureden, hineinzusprechen. Und auch heute möchtest du zu uns reden, zu jedem so, wie er es braucht. Du kennst uns durch und durch. Du weißt, was wir mitgebracht haben. Du weißt, wie unser Leben im Augenblick aussieht, wie es in uns aussieht. Du weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich, Herr, gib du uns offene Ohren und offene Herzen zu hören. Und hilf du mir, so zu reden, wie es dir gefällt, zu deiner Ehre. Amen. Der Franz von Assisi soll einmal einen Satz gesagt haben, den ich in letzter Zeit immer mal wieder höre und über den man leidlich, glaube ich, auch diskutieren könnte. Er soll gesagt haben, predige das Wort zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Das war sicherlich ein Wort, das er an die Gemeinde gerichtet hat, also nicht nur an die Geistlichen. Predige das Wort zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte. Da könnte man jetzt wirklich drüber diskutieren, weil manchmal wird der Satz genommen, um zu sagen, naja, ich muss ja nicht von Jesus reden, ich muss ja einfach nur gut leben. Also die Intention aber ist klar, die dahinter liegt, nämlich unser ganzes Leben ist eine Predigt. Und die Art und Weise, wie wir leben, wird wahrgenommen von den Menschen um uns herum. Unsere Ausstrahlung als Menschen, als Christus-Nachfolger ist in gewisser Weise eine Predigt. Jesus hat einmal gesagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, alle, die zu Jesus Christus gehören, und ich weiß nicht, ob du heute zu Jesus gehörst, ob du eine Entscheidung getroffen hast, diesem Jesus nachzufolgen, aber dann bist du ein Gesandter. Dann bist du in diese Welt gesandt, so wie Gott, der Vater, Jesus gesandt hat, so sendet Jesus uns in diese Welt. Und das tut er aus Liebe. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen Sohn in diese Welt sendet, ja, dass er selbst in Jesus Christus in diese Welt kommt, um uns aus der Sünde, um uns aus der Verlorenheit zu retten und uns, um uns zurückzurufen in diese Beziehung zu Gott, dem Vater, in diese heilsame Beziehung zurückzubringen. Und wenn wir diese Beziehung zu Gott, dem Vater, gefunden haben, dann sendet Jesus uns, dass wir diese gute Botschaft allen Menschen in Wort und Tat bezeugen. Das Johannesevangelium ganz am Anfang, im Vers 11, Kapitel 1, Vers 11, da schreibt Johannes, er kam in seine eigene Schöpfung, doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Gott ist in diese Welt gekommen, in Jesus. Und er, was erlebt er? Nicht alle nehmen ihn an. Die Wirklichkeit der Sendung von Jesus ist, nicht alle nehmen ihn an. In Wahrheit lehnen die meisten ihn sogar ab. Jesus hat viel Ablehnung erlebt. Es gab auch Menschen, die ihn angenommen haben, die ihm nachgefolgt sind. Aber es gibt viele Menschen, die haben ihn abgelehnt. Und Jesus ist an verschiedenen Stellen sehr, sehr deutlich. Er sagt, wenn ich euch auch jetzt zu den Menschen sende, wie mein Vater mich gesandt hat, dann werden die Menschen nicht nur jubeln. So wie ich werdet auch ihr Erfahrungen der Ablehnung machen. Vielleicht habt ihr das schon erlebt, dass wenn ihr von Jesus geredet habt, dass Leute sagen, komm, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe damit. Und später im Johannesevangelium sagt Jesus seinen Jüngern dies. Er sagt, ein Diener ist nicht größer. Oh, ich habe sogar hier. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, dann werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Wir hatten vor einigen Wochen Open Doors bei uns im Gottesdienst. Und es ist furchtbar, wie die Verfolgung von Christen in der Welt zunimmt. Wie in immer mehr Ländern die Gemeinde Jesu wirklich unter Druck ist. Und wenn wir ehrlich sind, es verglichen mit den anderen Ländern geht es uns gut hier als Christen. Auch wenn wir feststellen, dass auch in unserem Land es zunehmend Gegenwind gibt. Die Empfänger des Briefes von Petrus, und jetzt komme ich auf unseren Text zu sprechen, das war jetzt nur alles Einleitung. Petrus schreibt seinen Brief, seinen ersten Brief an die Gemeinden in Kleinasien. Und zwar sind diese Gemeinden schon in einer Situation, wo sie zunehmend Widerstand erlebt haben. Wo sie zunehmend erlebt haben, dass als Christ zu leben bedeutet, ein Außenseiter zu sein. Es bedeutet, um des Glaubens willen ausgegrenzt zu werden und verfolgt zu werden. Sie wurden von der Gesellschaft damals diskriminiert, weil sie Christen waren, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und deshalb macht Petrus ihnen Mut und er schreibt ihnen diesen Brief und er sagt, seht zu, dass die Menschen keinen Anlass haben, gegen euch vorzugehen. Seht zu, dass ihr so lebt, dass die Leute keinen Anlass haben, schlecht über euch zu reden. Und seid freundlich zu den Menschen. Lebt dem Evangelium gemäß. Denn dann haben die Menschen keinen Grund, euch anzufeinden aufgrund eures Verhaltens. Und wenn sie euch aufgrund des Evangeliums, weil ihr euch zu Jesus bekennt oder weil ihr nach Gottes Willen lebt, wenn sie euch deswegen anfeinden, dann freut euch. Hä? Warum freuen? Petrus sagt, weil ihr dann die Leiden mit Jesus teilt und weil ihr euch dann als die wahren Jesus-Nachfolger erweist. Auch heute leben wir in einer, könnte man sagen, nachchristentümlichen, ich finde das Wort sehr schön, ich habe das zum ersten Mal gehört, nachchristentümlichen Zeit. Christentum ist nicht mehr in. Das war lange Jahre, war das so, Jahrzehnte war das in der Kirche zu sein, war es in Christ zu sein. Heute ist es nicht mehr so. Wenn wir uns zu unserem Glauben an Jesus Christus bekennen, unser Leben nach dem Willen Gottes ausrichten, dann wird das zunehmend nicht mehr toleriert, auch in unserer Gesellschaft. Und Petrus ermutigt uns als Nachfolger von Jesus, habt keine Angst vor den Menschen. Lasst euch nicht einschüchtern. Bekennt euch unerschrocken zu Jesus. So sagt Jesus an anderer Stelle, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir ewiges Leben, erfülltes Leben haben. Und das will er jedem Menschen geben. Er möchte, dass jeder Mensch hier in Wächtersbach, jeder Mensch in Seligenstadt, dass wir dieses Leben aus Jesus finden, dass wir diesen Jesus finden, dass wir Vergebung unserer Schuld finden, dass wir ein neues Leben finden, dass wir Gott finden. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen ist diese Aufforderung von Petrus, dass wir mutig Jesus bekennen, auch wenn es Widerstand gibt, auch wenn wir das Gefühl haben, jetzt bin ich ein Außenseiter. Und dann spricht dieser Text noch auf eine andere Weise in unserer heutigen Zeit zu uns. Ich weiß nicht, ob ihr eure Bibeln dabei habt, im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, nochmal nachzulesen, die Verse 13 bis 16. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen zunehmend in Angst und Sorge sind. Der Ton in unserer Gesellschaft wird rauer. Wir nehmen die Medien wahr. Das Lebensgefühl wird pessimistischer. Hoffnung schwindet, die Gesellschaft polarisiert sich, Pandemien, Krieg, Inflation, die ganze Welt scheint irgendwie im Chaos zu versinken. Und dann fragen wir uns, wie wird das sein? Wie wird es werden? Was ist die Zukunft? Wo ist die Hoffnung? Und wenn man die Medien schaut, über alles ein Stechen und Hauen, ein Klagen und Schimpfen, ein Meckern und Jammern, über die Politik, über die Gesellschaft und über unsere heutige Zeit. Übertreibe ich damit? Ich nehme das so wahr. Wo geht es hin mit dieser Welt? Was ist der Sinn? Wo ist die Hoffnung? Und in dieser Situation, in ähnlichen Situationen waren die Christen damals auch. Auch damals gab es Kriege und Seuchen und Erdbeben. Das ist nichts Neues. Und in dieser Situation schreibt Paulus diese Sätze. Er sagt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Also Petrus sagt, seid immer bereit. Seid bereit. Wozu? Antwort zu geben. Wann gibt man Antwort? Wenn man gefragt wird. Also seid immer bereit, Antwort zu geben, wenn ihr gefragt werdet. Wenn wir wonach gefragt werden? Nach der Hoffnung, warum wir so von Hoffnung erfüllt sind. So sagt es, weiß nicht genau, welche Übersetzung das ist. Warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. In einer Zeit, wo die meisten Menschen keine Hoffnung haben. In einer Zeit, wo geschimpft und gejammert und Menschen keine Perspektive mehr haben. Bist du erfüllt mit Hoffnung? Bist du erfüllt mit Hoffnung, die so sichtbar ist in deinem Leben, dass Menschen fragen? Und ich glaube, es ist eine ganz entscheidende Frage, die uns Petrus stellt hier. Sind wir erfüllt von Hoffnung? Wer ist unsere Hoffnung? Jesus Christus. Man könnte also auch die Frage stellen, bist du so von Jesus erfüllt, dass die Menschen um dich herum, dass deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, vielleicht in deiner Familie, Menschen anfangen zu fragen, was ist denn mit der los? Was ist denn mit dem los? Da ist doch was in seinem Leben, was ich nicht habe. Die Frage ist, womit bist du heute Morgen erfüllt? Mit Unruhe? Mit Ängsten? Mit dunklen Gedanken und Gefühlen? Vielleicht mit Ärger und Zorn? Oder bist du erfüllt mit Freude, mit Frieden, mit Liebe, Ruhe, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Hoffnung? Womit ist unser Herz erfüllt? Das ist, glaube ich, die Frage, die Petrus uns stellt. Ist unser Leben, unser Herz so erfüllt, dass etwas von Jesus sichtbar wird in unserem Leben? Und dann kommt natürlich die zweite Frage, wie bekommen wir ein von Jesus und seiner Hoffnung erfülltes Herz? Wie geschieht es denn, dass wir von Hoffnung und von Jesus erfüllt sind? Das ist ja die Verheißung, die uns das Wort Gottes gibt. Immer wieder finden wir diese Verheißung. Ja, Jesus sagt im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, da trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, dann werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und diese Ströme des lebendigen Wassers, er spricht von dem Heiligen Geist, der uns erfüllt. Und zwar nicht nur, dass wir selber erfüllt sind, sondern dass wir überfließen und dass andere Menschen das wahrnehmen. Und später sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Aber ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Das ist sicherlich nicht materiell gemeint. Dem Motto, wenn du an mich glaubst, dann hast du ein dickes Auto und ein tolles Haus und so. Sondern es ist eine innere Fülle, die Jesus uns hier verspricht. Ich bin gekommen, dass ihr innerlich erfüllt seid. Mit mir. Mit Freude, mit Frieden und Hoffnung. Und dann später, und Paulus schreibt im Römerbrief, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Ausgegossen, das ist ein Wort, das eben auch wieder eine Fülle ausdrückt. Nicht nur tröpfchenweise, so wie das ja am Tropf ist, wenn man im Krankenhaus ist. Sondern richtig erfüllt, ausgegossen, sodass es überläuft. So ist die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen. Oder später im Römerbrief, da schreibt Paulus, er betet für die Gemeinde, dass sie mit Glaube, Freude und Frieden erfüllt sind. Ich bitte Gott, auf den sich unsere Hoffnung gründet, da ist die Hoffnung wieder, dass er euch in eurem Glauben mit aller Freude und allem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker und unerschütterlicher wird. Gott will, dass unsere Herzen voll sind mit ihm. voll mit Jesus, voller Frieden, voller Zufriedenheit, voller Hoffnung, voller Freude. Ich musste an das Lied denken, ich weiß, ob dir das manchmal singt, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Wie sieht dein Herz heute aus? Was ist da? Wovon ist dein Herz voll? Und die Frage, die natürlich entsteht, ist, wenn dein Herz nicht voll ist von Jesus, wie wird es denn voll? Wie können wir denn mit einem erfüllten Herz leben, mit einem von Hoffnung und Frieden und Freude erfüllten Herz leben? Wir haben in Seligenstadt Gemeindefreizeit gehabt, Anfang Juli, und wir haben über Sprüche nachgedacht, dieses Wort aus Sprüche, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Das war so das Thema unserer Gemeindefreizeit. Und da haben wir über drei Dinge gesprochen, nämlich erstens das ungeteilte Herz. Wie ist unser Herz ungeteilt bei Gott? Das zweite, wir haben über das geheilte Herz gesprochen. Ist unser Herz heil geworden? Wir alle haben Verletzungen erlebt in unserem Leben. Aber haben wir Heilung erfahren? Und das dritte war dann das erfüllte Herz. Und wir haben miteinander darüber nachgedacht und auch im Gebet gefragt, wie kann das sein, dass unsere Herzen erfüllt sind mit Jesus? Wir haben gesehen, zuallererst brauchen wir ein neues Herz. Im Hesekiel heißt es, das ist auch eine Verheißung Gottes. Ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und ich schenke ihnen ein Herz, das lebt, ein lebendiges Herz. Damit fängt es an. Im Grunde genommen ist es, was die Bibel über Wiedergeburt spricht, dass wir ein neues Herz von Gott bekommen. Das alte Herz, das so verletzt ist und das auch so in Rebellion gegen Gott ist. Gott will das rausnehmen und er will ein neues Herz schenken, das gerne bereit ist, den Willen Gottes zu tun, das Gott von Herzen liebt. Ein Herz, das willig ist, Jesus zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Und darum dürfen wir Gott bitten, dürfen ihn bitten, gib mir dieses neue Herz. Wir dürfen Jesus einladen, in unser Leben hineinzukommen, in unser Herz hineinzukommen, um es neu zu machen und mit sich selbst zu erfüllen. Jesus möchte in dein Herz hineinkommen. Das ist der erste Schritt. Da fängt es an. Und dann gilt, was Paulus im Epheserbrief sagt. Ich finde, das Wort ist einer meiner Lieblingsworte, von Paulus. Er sagt, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also wenn wir von Wein voll sind, dann passieren dumme Sachen, blöde Sachen, Sachen, die man bereut. Aber wenn wir vom Geist Gottes erfüllt sind, unser Herz voll ist mit Jesus, dann passieren wunderbare Dinge. Und ich glaube, Paulus gibt uns hier einen Hinweis, wie wir erfüllt leben können. Nämlich, indem wir, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, indem ihr einander ermuntert mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Indem ihr Dank Gott Dank bringt. Indem ihr das gute Wort Gottes aufnehmt. In uns wird das drin sein, was wir in uns hineinlassen. Paulus spricht von Wein, der unsere Sinne vernebelt. Heute sind es wahrscheinlich ganz andere Dinge, die unseren Sinne vernebeln. Die Medien. Manche Leute sollten lieber weniger Nachrichten lesen und sich weniger in den sozialen Medien aufhalten. Weil das ist so viel Schrott. Und so viel Negatives und so viel was uns eigentlich nur mit Dunkelheit erfüllt. Viele junge Leute sind so unglücklich, sind voller Unglück, voller Selbstzweifel, weil sie in den sozialen Medien unterwegs sind und sich ständig vergleichen mit anderen und immer das Gefühl haben, alle anderen sind besser dran, sind schöner, sind hübscher und was auch immer. Der Fernseher, was für ein Mist in dem Fernseher läuft und was wir da manchmal in uns reinlassen, was wir da jeden Tag konsumieren und was wir lesen und sehen und reden. Ich muss jetzt mal jemanden zitieren, den wahrscheinlich auf der Kanzel normalerweise nicht zitiert, das ist Ludwig Feuerbach, ein Philosoph, der hat gesagt, du bist, was du isst. Ich fand das ein schönes Wort, habe auch ein schönes Bild mitgebracht. Du bist, was du isst. Und man weiß heute, dass die Lebensmittel, die wir konsumieren, was wir ständig essen, das hat unglaubliche Auswirkungen auf unseren Körper. Hormone und so weiter und so fort. Also die Gesundheit hängt wesentlich von dem ab, was wir zu uns nehmen. Und selbst unsere Emotionen und Gefühle werden beeinflusst durch das, was wir essen. Und wie viel mehr gilt das für die geistlichen Dinge? Das, was wir konsumieren, das, was wir uns hineinnehmen, was uns erfüllt mit antigöttlichen und unheiligen und destruktiven Dingen. Da müssen wir vielleicht mal genauer hinschauen. Wo müssen wir vielleicht Medien fasten? Oder wo müssen wir unser geistlichen Konsumverhalten ändern? Und die Frage uns stellen, was erfüllt uns eigentlich mit göttlichen Dingen? Was erfüllt uns mit der Hoffnung? Wie können wir achtsam werden, dass wir nichts in uns hineinlassen, was Gottes Gegenwart zuwider ist, was den Heiligen Geist dämpft, was ihn betrübt? Und wenn ich auf diesen Vers von Paulus zurückkomme, ich glaube, dass da, wo wir einen Lebensstil der Dankbarkeit leben, da, wo wir einen Lebensstil der Anbetung Gottes leben, da wird unser Herz erfüllt mit Jesus. Wahre Anbetung Gottes ist die höchste Bestimmung des Menschen. Es ist die höchste Bestimmung von uns allen, dass wir Gott anbeten, nicht nur sonntags hier im Gottesdienst, sondern in unserem Alltag immer wieder in der Anbetung Gottes sind, in dem Dank, in dem Lob, unseren Blick auf ihn richten, uns vergewissern, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und dann wird unser Herz erfüllt mit Jesus und dem Guten, was er für uns hat. Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Ich rede in den letzten Jahren so viel darüber, weil mir so klar geworden ist, das ist ja die Einladung Gottes, dass wir jeden Moment unseres Lebens in seiner Gegenwart leben. Und dass wir in dieser Gegenwart Gottes Gemeinschaft mit ihm haben. Und dass wir mit ihm in Verbindung sind wie der Weinstock mit der Rebe oder die Rebe mit dem Weinstock und dass in jedem Moment das Gute von Gott in unser Leben hineinfließt. Und dann sage ich den Leuten, ihr müsst mehr Zeit nehmen in der Gegenwart Gottes. Ah, wir haben keine Zeit. Und dann höre ich ein paar Tage später, ja, ich sitze so 2 Stunden am Tag vorm Fernseher. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr vorm Fernseher verbringt, aber der durchschnittliche Deutsche verbringt, ich weiß nicht, 7 Stunden, 6 Stunden, ich weiß keine Ahnung. Viel zu viel vor dem Fernseher. Das Wort Gottes lesen und verinnerlichen. Das Wort Gottes. Ich glaube, ich habe da. Genau. Füllen wir uns mit den Gedanken und mit dem Wort Gottes, indem wir es lesen, täglich. Oder steht die Bibel irgendwo im Regal und verstaubt? Und schließlich und letzter Gedanke noch einmal. Wir dürfen auch darum bitten. Jesus sagt, wenn ihr schon als Eltern wisst, was Gutes, euren Kindern Gutes zu geben, wenn sie euch bitten, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch seinen Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Wir dürfen immer wieder bitten, Herr, füll mich neu mit deiner Liebe, füll mich mit deiner Hoffnung, füll mich mit deinem Frieden. Und das fängt an, wir fangen dann an zu beten, wenn wir glauben. Die Frage ist, glaubst du, dass Gott das tun kann und will in deinem Leben? Glaubst du, dass Gott dein Leben, dein Herz erfüllen will? Dass die Worte, die wir gelesen haben in der Bibel jetzt, die vielen Verheißungen eines Lebens in der Fülle, eines erfüllten Herzens, glaubst du, dass Gott das will? Und dass das möglich ist? Wenn du das glaubst, dann fang an zu beten. Und wenn du es nicht glaubst, dann fang an zu beten und bitte, dass er dir den Glauben schenkt. Wir haben in der Gemeindefreizeit, und jetzt komme ich zum Schluss, in der Gemeindefreizeit haben wir dann auch darüber gesprochen, dass manchmal wir, dass unsere Herzen manchmal Heilung brauchen. Manchmal fehlt uns die Hoffnung und der Friede, weil unsere Seele krank ist. Und das passiert. Das passiert in dieser Welt. Und da möchte ich nicht so tun, als ob das jetzt einfach nur ein Gebet ist und dann kommt da die Hoffnung, die Freude. Manchmal finden wir diese Hoffnung, diesen Frieden und die Freude in Jesus nicht, weil unsere Seele krank ist und dann braucht unsere Seele Heilung. Und dann kann es notwendig sein, dass wir Seelsorge brauchen oder dass wir sogar professionelle Hilfe brauchen. Depression. Oder andere Dinge, die uns manchmal diese Freude einfach rauben. Und da möchte ich Mut machen. Es ist keine Schande, wenn wir als Christen auch medizinische, ärztliche, therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Oder vielleicht auch eine gute Seelsorge. Gehen wir zurück zu deinem Text aus dem Petrusbrief. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel »Lebst du fragwürdig«. Ist ja doppeldeutig. Ne? Am ersten Moment denkt man, wer will denn schon fragwürdig leben? Aber die Frage, die Petrus uns stellt, ist, bist du so von Jesus und seiner Hoffnung erfüllt, dass Menschen um dich herum es wahrnehmen und dich fragen? Wäre das nicht wunderbar? Wäre das nicht toll? Wenn an der Arbeitsstelle jemand zu uns kommt und sagt, hey, ich nehme wahr, dass du da in deinem Leben eine Hoffnung hast. Ich nehme wahr, dass du so positiv bist. Du machst nicht mit bei dem Gejammere und Gemeckere, was überall in der Gesellschaft im Augenblick ist. Ich nehme wahr, dass du einen Frieden in deinem Herzen hast. Den will ich auch haben. Wie kommt das? Wo kommt das her? Was ist das, was in deinem Leben so hell scheint? In diesen dunklen Zeiten. Was ist das, was dich so lebendig macht und so hoffnungsvoll in diesen dunklen Zeiten? Möge Gott uns so mit seinem Geist erfüllen, dass wir immer öfter gefragt werden, warum wir so von der Hoffnung erfüllt sind. Diese Welt braucht Jesus so dringend. Die Menschen brauchen Jesus so dringend. Jesus ist die Quelle des Lebens. Jesus ist die Hoffnung für diese Welt. Da, wo kein Wasser ist, ist kein Leben. Und wo kein Wasser ist, ist auch keine Hoffnung. Aber Jesus ist dieses Wasser und Jesus ist diese Hoffnung. Und möge Jesus mächtig fließen in unser Leben, unser Herzen erfüllen, überfließend machen, hin zu den Menschen, damit auch sie die Hoffnung erfahren, die wir haben. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu geben, wenn man euch fragt, warum ihr so voller Hoffnung seid. Tut das höflich und mit Respekt. Besonders muss man in dieser Zeit muss man das besonders betonen. Wir haben keinen Meckergeist bekommen. Wir haben keinen Jammergeist bekommen. Wir haben einen Geist der Kraft und der Freude und der Liebe und des Mutes bekommen. ein Geist der Hoffnung. Eigentlich stellt der Text noch eine zweite Frage, und das werden wir heute nicht beantworten. Vielleicht komme ich mal wieder, dann können wir über die zweite Frage stellen, nachdenken, nämlich, sind wir bereit zur Rede und Antwort? Sind wir sprachfähig, wenn wir gefragt werden? Wissen wir, was wir antworten? Ich nehme wahr, viele Christen sind gar nicht sprachfähig, wissen gar nicht, wie sie das Evangelium erklären können, wie sie in der heutigen Zeit das Evangelium so, die gute Nachricht von Jesus so sagen können, dass sie auch verstanden wird. Spannende zweite Frage. Aber heute geht es um diese erste Frage. Bist du so von Hoffnung erfüllt? Und wenn wir jetzt gleich miteinander singen und vielleicht nochmal einen Moment der Stille halten, dann ist das die Einladung, dein Herz vor Jesus auszuschütten. Und zu sagen, Jesus, ich gebe dir auch all das jetzt, was in meinem Herzen dunkel ist. Ich gebe dir meine Zweifel, meine Trauer, meine Hoffnungslosigkeit, meine Ängste, meine Sorgen. Ich gebe es dir. Mach mein Herz frei davon. Und dann dürfen wir ihn bitten zu sagen, komm Jesus, komm du jetzt neu in das Herz hinein, mein Leben hinein, füll du es aus. Lass mich von hier nach Hause gehen, erfüllt mit Freude und Hoffnung. Weil du die Hoffnung bist, weil du die Antwort bist, weil du die Zukunft bist. Lass uns einen Moment stillhalten, vielleicht können wir dann auch das Lied miteinander singen. Danke, Jesus. Danke, Herr Jesus. So sehr möchtest du, dass unser Leben von dir erfüllt ist, unser Herz. Danke, dass du kommst, dass du anklopfst. Und wir lassen dich hinein in unser Herz und bitten dich, dass du alles, was dunkel ist, alles Negative, gegeben ist dir, Herr, feg es raus aus dem Herzen, nimm es raus. Die Ängste und die Sorgen und den Kummer, den Ärger, die Wut, wir geben es dir, Herr, und bitten dich, komm. Komm und fülle uns, unser Herz. Mit dir selbst. Danke, du bist so wunderbar, Jesus. Wir wollen als die Gesandten in diese Welt gehen, voller Hoffnung. Und ich bete, dass wir das erleben dürfen, dass in den nächsten Wochen wir gefragt werden. Das kannst du schenken. Ja. Du kannst auch Menschen aufmerksam machen und uns diese Antwort auf diese Predigt so geben, dass wir einfach gefragt werden. Dass es Momente gibt, wo Menschen uns fragen. Ja. Ich bitte, dass wir das erleben dürfen. Zu deiner Ehre. Amen. Mir ist noch ein Gedanke gekommen. Ich mache das jeden Morgen so, dass wenn ich in der Stille bin und ich dann meinen Atem beobachte, ja, das Mikrofon, meinen Atem beobachte, ich habe morgens oft mal so 10, 20 Minuten, wo ich einfach nur atme. ganz bewusst ein, tief ein- und ausatme. Und bei dem Ausatmen, da lasse ich alles los, was da an Sorgen und Ängsten ist. Ich gebe das ab, raus aus mir, weg damit. Und beim Einatmen sage ich, Jesus, jetzt nehme ich das Gute von dir. Fülle du mich mit den guten Gaben, die du hast. Mit ist vielleicht eine gute Übung, morgens einzuüben, um auf diese Weise immer wieder auch Jesus den Raum zu geben, unserem Herzen uns zu erfüllen. So, jetzt singen wir.